So kannte, habe ich also ganz verschiedene Übersetzungen kennengelernt im Laufe dieser Jahre und habe mir viel, viel Freude gegeben. Die Bibel wurde immer lieber, wurde mir immer lieber bei all dem. Ja, und so auf diese Weise bekam ich übrigens dann auch Kontakte zu verschiedenen Gemeinden in Deutschland, mit über Herbert Janssen, zu Russlands deutschen Gemeinden zum Beispiel sehr viel. Und bin dann auch herumgekommen in Deutschland, in verschiedensten Gemeinden. Und habe dann auch wieder Kontakte zum Osten bekommen. Und so ist es gegangen bis zum heutigen Tag. Jetzt bin ich gerade auf einer Reise. Ich bin losgefahren am 16. Oktober und ich komme am 16. November wieder nach Hause. Meine Frau hat mir am Telefon gesagt, ich soll das nie wieder tun. So lange planen, das ist zu viel. Habe ich gesagt, ich habe sowieso schon längstens ein schlechtes Gewissen. Ich sollte möglichst schnell nach Hause. Also nächsten Montag werde ich, damit es schneller geht, fliege ich mit dem Flugzeug von Köln. Ich habe schon geplant gehabt. Ich habe schon gewusst, die Sehnsucht wird groß sein. Es ist eine ganz gute Verbindung. Also, vielen Dank, wenn Sie beten in dieser Woche, dass der Herr Gnade gibt. Wir sind nicht einfach zusammengekommen, um irgendwas zu hören, sondern wir wollen wirklich beten. Auch während den Abenden bin ich dankbar, wenn Sie beten, dass der Herr hilft, dass er uns weiterhilft in diesen Fragen. Der heutige Abend soll ja dazu dienen, ein bisschen gerade über das Thema Bibelübersetzung ein bisschen aufzuklären, was sind gute Übersetzungen, was nicht. Es gibt Leute, die sagen mir, das ist eine gute Übersetzung. Und dann frage ich, woher weißt du das? Dann sagt er, sie klingt gut. Dann sage ich, kannst du Griechisch? Sagt er, nein. Ja, woher weißt du, dass das gut übersetzt ist? Das kann man nicht. Man kann nicht sagen, ob eine Übersetzung gut ist, wenn man die Sprache, aus der übersetzt wurde, nicht kennt. Das wäre das Gleiche, wenn ich jemanden hätte, der mich übersetzt auf Englisch und jemand sagt, das ist eine gute Übersetzung. Das Englisch ist ein gutes Englisch. Dann kann das Englisch zwar gut sein, aber die Übersetzung schlecht, oder? Denn wenn derjenige nicht Deutsch kann, sondern nur Englisch, dann kann ich sagen, es ist eine gute Übersetzung. Ja? Um zu wissen, ob etwas eine gute Übersetzung ist, muss man beide Sprachen kennen. Ja? Es geht gar nicht anders. Und da hat natürlich der moderne Bibelleser hat Schwierigkeiten. Es können nicht so viele Leute Griechisch. Und jetzt kann man nicht wissen, ist die Übersetzung eine gute Übersetzung oder nicht. Und ich versuche uns heute Abend ein bisschen zu helfen, in die Problematik einzuführen. Wenn es um diese Frage geht, Übersetzung, dann haben wir gleich zwei Probleme. Das eine Problem ist das Deutsch gut? Also ist das gut vom Griechischen ins Deutsch oder vom Hebräischen ins Deutsch übertragen? Zweitens, auf welcher Textgrundlage wurde übersetzt? Und um das, damit Sie das verstehen, diesen letzten Satz, muss ich etwas ein bisschen erklären. Es gibt nämlich unter Theologen eine heftig umstrittene Frage wegen dem griechischen Text des Neuen Testaments. Es geht hauptsächlich um das Neue Testament, nicht um das Alte Testament. Beim Alten Testament, da gibt es nicht so große Probleme. Wieso? Im Alten Testament haben wir ein Hebräisch, das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben. Einige Kapitel aus Daniel wurden auf Aramäisch geschrieben und im Buch Esra auch zwei Kapitel auf Aramäisch. Aber Aramäisch und Hebräisch ist nicht so stark unterschiedlich. Das ist so wie Deutsch und Dänisch oder Deutsch und Holländisch. Es gibt also die hebräische Bibel, die wurde ausgezeichnet überliefert. Das heißt, die Juden haben sich auf peinlichste Genauigkeit eingelassen, um den Text zu überliefern. Das heißt, das geschriebene Original wurde kopiert, abgeschrieben und dann hat man die Buchstaben gezählt, haben auf der Seite von jeder Zeile die Buchstaben, die Anzahl der Buchstaben hingeschrieben. Dann hat man verschiedenste Kontrollmechanismen, damit kein einziger Buchstabe vergessen wird, wenn so eine Schrift abgeschrieben wurde. Das war also, man muss sich ja vorstellen, die Juden wussten, die haben es hier mit Gottes Wort zu tun. Und wenn die Bibel, der alttestamentliche Text kopiert werden musste, muss man auf ganz, ganz genau vorgehen. Und das haben sie auch getan. So haben sie immer, wenn eine Handschrift schon älter war, wenn die Handschrift alt geworden ist, dass man merkte, jetzt muss man diese Handschrift erneuern, also kopieren, damit die nicht kaputt, damit die alte nicht kaputt geht, dann hat man sich das alles abgeschrieben, hat alles kontrolliert und wenn alles fertig war, hat man die alte Handschrift vernichtet. Warum? Damit nicht die alte Handschrift überlebt und dann irgendjemand sie findet und dann kann er die Buchstaben nicht mehr genau entziffern, weil das Papier schon verfallen ist und dann würde er es falsch abschreiben. Also solange die Handschrift gut ist, gut leserlich ist, wurde sie kopiert und dann vernichtet. Und dann hatte man eine neue und die hielt dann wieder so und so viele Jahre und dann wurde die wieder abgeschrieben und dann vernichtet. Auf diese Weise wurde also der hebräische Text bewahrt und Gott hat seine Hand darüber gehalten. Das ging so von Jahrhundert zu Jahrhundert bis ins 10. Jahrhundert nach Christus, also etwa um das Jahr 1000, die heute älteste masoretische hebräische Handschrift, die wir haben, ist der Codex Leningradensis aus dem Jahre 1000 etwa. Ja. Diesen Codex, das war die Grundlage für die weiteren Arbeiten am hebräischen Text. Das heißt, wenn heute eine hebräische Bibel herausgegeben wird, geht man auf den Kodex von Leningrad zurück. Und man hat dann später in Qumran Rollen gefunden, also eine ganze Reihe, nicht alle Bibelhandschriften, aber sehr viele Bibelhandschriften waren in der Höhle von Qumran, ich glaube, das war im Jahr 1959, hat man gefunden und die hat man dann ausgewertet und verglichen mit dem Codex Leningradensis. Und höre und staune, der Text war unversehrt. Das heißt, man hat gestaunt, mit welcher Genauigkeit der Text der Qumran-Rollen und der Text, der 12.000 Jahre später oder ja, über 12.000 Jahre später hier war, aus dem Codex Leningradensis, wie das übereingestimmt hat. Da sieht man, wie die Hebräer exakt kopiert haben. Nun, bei den griechischen Manuskripten, das betrifft das Neue Testament, da ging das nicht so gut. Das griechische Neue Testament wurde immer wieder und immer wieder abgeschrieben. Man wollte es ja stark verbreiten, man hat es diktiert. Und da gab es ganze Mönche, Mönchschulen, da haben alle gleichzeitig abgeschrieben. Einer hat vorgelesen, 30 Mönche haben geschrieben und dann konnte man 30 neue Testamente herstellen, weil 30 Mönche das abgeschrieben haben oder das mitgeschrieben haben. Nun, das wurde natürlich auch kontrolliert, klar. Aber nicht immer ganz so exakt, wie das die Juden gemacht haben mit dem hebräischen Text. Wir haben heute 6.000 griechische Handschriften des Neuen Testaments. Ich meine nicht vollständige Handschriften, manche Handschriften sind nur Teile. Ja? Aber wir haben eine gute Anzahl von Handschriften für jedes Buch der Bibel, des Neuen Testaments, weil es so viele Handschriften eben gefunden wurden. Und es gibt kein Buch der Antike, das so gut überliefert wurde wie das Neue Testament. Es gibt kein Buch, das so viele Handschriften hat wie das Neue Testament. Zum Beispiel, wenn Sie ein Buch aus der griechischen Geschichte nehmen von Herodot oder von Homer, und dann gibt es etwa 9 oder 10 Handschriften. Aber vom Neuen Testament gibt es 6.000. Also das Neue Testament ist das best überlieferte Buch überhaupt. Aber doch hat man festgestellt, dass von diesen vielen, vielen Handschriften gibt es doch ein paar, die sich unterscheiden. Und da gibt es den sogenannten Mehrheitstext, beziehungsweise den sogenannten traditionellen Text. Das betrifft ungefähr 95% der Handschriften, also der Großteil der griechischen Handschriften. Auf diesen Mehrheitstext beruht, der wurde die Grundlage für die Luther-Übersetzung und die King James-Übersetzung und die Louis Segond-Übersetzung in der Reformationszeit, wo die ganz großen Bibelübersetzungen entstanden und die Zürcher Bibel und wie sie alle heißen. Das war der sogenannte Textus Receptus, der überlieferte, angenommene Text der Kirche, damals in der Reformationszeit. Der wurde gedruckt auf Griechisch, also der griechische Text wurde gedruckt, das war das erste Stück, das auf der Gutenberg, ersten richtigen Druckerei, also Druckmaschine praktisch, ja, gedruckt wurde. Mit beweglichen Lettern hat man, das erste, was man druckte, war das Gottes Wort. Ja. Und so hat man also einen griechischen Text, von all diesen Handschriften, die man damals hatte, hat man einen griechischen Text zusammengestellt und dieser hieß dann der sogenannte Textus Receptus. Das war ein guter Text. Er fußte also zum Großteil auf der Mehrheit der griechischen Handschriften. Später hat man natürlich noch weitere Handschriften gefunden im Laufe der Zeit, aus dem 15. Jahrhundert, aus dem 14. Jahrhundert, aus dem 13. Jahrhundert bis runter bis zum 5. Jahrhundert gab es immer wieder Handschriften, die genau diesen Text so hatten, wie er auch, oder fast genau diesen Text so hatten, wie er auch in der Reformationszeit vorhanden war. Deshalb nennt man also diesen Texttyp den Mehrheitstext beziehungsweise den traditionellen Text. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo dieser Text, den der Erasmus von Rotterdam und die Nachfolger Stephanus und Beze und wie sie alle heißen, diesen gedruckt haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo dieser Text nicht auf der Mehrheit aller Handschriften beruht, sondern eine Sonderlesart hat. Aber die sind eine Handvoll Bibelstellen, das ist ganz wenig. Das meiste ist homogen und beruht auf der Mehrheit aller Handschriften. Das ist dieser berühmte Text, der also in die Lutherbibel hineingekommen ist und der auch bis zum heutigen Tag in der Lutherbibel drinnen ist. Zum Beispiel Luther 1912, Luther 2009. Und das ist der Text der Schlachterbibel, Schlachter 2000. Das ist der Text übrigens auch, den Herbert Janssen zugrunde gelegt hat bei seiner Neue Testament-Übersetzung. Der Mehrheitstext bzw. der traditionelle Text. Dann gibt es noch eine andere Textgrundlage heute. Das ist ein wissenschaftlicher Text. Da hat man alle Handschriften, die man bis zum heutigen Tag gefunden hat, hat man ausgewertet und hat ein griechisches Neues Testament zusammengestellt, wo man auch die älteren Handschriften, die es damals noch nicht gegeben hatte, zur Zeit der Reformation, die hat man auch mit eingearbeitet. Und dieser Text wurde künstlich zusammengestellt. Was heißt das? Das heißt, diesen Text gibt es nicht in einem fertigen Manuskript, irgendwo in einem Codex, Codex Sinaiticus oder Codex Vaticanus, und da steht genau so dieser Text. Nein, der wurde zusammengestellt. Man hat all diese Texte verglichen und dann hat man gesehen, der Sinaiticus und der Vaticanus haben hier gleich, dann muss das hier wohl das Richtige sein. Und wenn man gesehen hat, hier ist vielleicht was verschieden, dann ist das nicht so. Jedenfalls hat man dann einen Text hergestellt, einen wissenschaftlichen Text, wie man dachte, so ist es wohl der ursprüngliche Text gewesen. Aber in diesem griechischen Text, also wenn Sie sowas, vielleicht kennen Sie das, da gibt es eine griechische Textausgabe, können Sie überall kaufen, heißt einfach der griechische Text, 28. Auflage von Nestle Aland. Und dann lesen Sie das. Und dann sehen Sie, da gibt es ganz viele Fußnoten. Also zuerst ist der griechische Text und unten sind Fußnoten. Und in den Fußnoten, da wird immer gezeigt, wenn irgendeine Variante in irgendeinem Vers, wenn irgendein Wort zum Beispiel mit einem N oder mit einem E oder irgendeine kleine Abweichung oder Jerusalem mit E geschrieben oder Jerusalem mit Ä geschrieben, ja, dann ist das eine Textvariante, das wird alles aufgelistet. Nun, nicht jedes kleinste Detail, aber doch die wichtigsten Details werden aufgelistet, sodass man also selber, wenn man den Nestle-Aland-Text vor sich hat, kann man selber in der Fußnote immer wieder überprüfen, das haben Sie in den Text genommen, aber da gibt es jetzt noch die Variante so und so und die Variante so und so. Nun, ich habe das alles in meinem Computerprogramm auch. Ich habe ein Computerprogramm, wo dasselbe aufgeschrieben ist, genau diese 28. Auflage von Nestlé Aaland. Ich kann also in meinem Computer selber, und da ist sogar noch mehr im Computer, der sagt mir genau, wie die Minuskel, also wie die Handschrift heißt, die das so hat, und wie andere Handschrift heißt, die das so hat, und aus welchem Jahr die Jahrhundert die Handschrift ist, die das anders hat. Das heißt, es ist alles jetzt auch mit Computer aufgearbeitet. Das ist natürlich eine ganz große Erleichterung für den Wissenschaftler. Dieser Text ist eigentlich im Wesentlichen genau der gleiche Text wie der Textus Receptus, wie der traditionelle Text, außer ein paar Unterschiede. Und um diese Unterschiede geht es. Also es gibt jetzt, vielleicht ist Ihnen das schon mal aufgefallen, Sie lesen Ihre Bibel und dann oder in der Bibelstunde, und dann liest man zum Beispiel, ich sage Ihnen ein Beispiel, Sie lesen Römer 8, Vers 1, und dort in Römer 8, Vers 1 liest der eine, es ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und der andere liest, sagt, Moment, bei mir ist der Text länger. Bei mir steht, es ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Mein Vers 1 ist länger als dein Vers 1. Und der Grund, warum das ist, ist, dass hier in einigen griechischen Handschriften diese zweite Hälfte von Vers 1 fehlt. Und die Ausgabe von Nestlé Aaland, die hat jetzt sich gedacht, nun, der fehlt in manchen Handschriften und wir meinen, diese Handschriften sind wichtige Handschriften, dann tun wir diesen Teil, der fehlt, den tun wir in die Fußnote. Und das haben sie gemacht. Bei der Nestlé Aaland Ausgabe haben sie es in die Fußnote getan und haben hingeschrieben, welche Handschriften haben das und welche Handschriften haben das nicht. Und jetzt kommen die Übersetzer und übersetzen zum Beispiel in der Elberfelder Bibel und sehen, na, die entscheiden sich, schauen sich das an und sehen, aha, der Nestlé Aaland Text hat hier die kürzere Version im Text, dann nehmen wir auch die kürzere Version in den Text und das andere tun wir entweder in die Fußnote oder wir tun es gar nicht in die Fußnote. Ja? Denn dann würde die Fußnoten immer zu lang werden. Das heißt, jetzt kann es passieren, dass Sie die Bibel lesen und der eine liest in Römer 8, Vers 1 einen langen Text. Das ist der Textus Receptus aus der Luther 1912 und aus der Schlachter 2000 und, oder sonst aus der Luther 2009. Und der andere liest den Text aus der Luther 1984 oder aus der Elberfelder Übersetzung und hat den kürzeren Text. Verstehen Sie, das ist hier das Problem. Aber bitte, diese Unterschiede sind nicht groß. Sie müssen überhaupt keine Angst haben, als sei jetzt, hätten Sie einen eine andere Bibel als die anderen. Vielleicht haben Sie mal verglichen die Luther 1912 und die Luther 1984. Und Sie werden feststellen, da steht ja das Gleiche drinnen. Luther 1912, Luther 1984, ein paar kleine Unterschiede, aber es steht überall das Gleiche drinnen. Genauso ist es auch. Es steht das Gleiche drinnen. Nur bei diesen paar Versen, ja, das ist zum Beispiel dieser Vers, den ich jetzt erwähnt habe, oder es kann Ihnen passieren, dass Sie mal eine Bibel lesen und Sie kommen zu Markus Kapitel 16 und dann lesen Sie bei Vers 9, dann lesen Sie eine Klammer bei Vers 9 und eine Klammer nach Vers 20. So einfach in der Bibel drin und Sie fragen sich, warum ist denn hier eine Klammer? Und dann schauen Sie in der Fußnote und dann lesen Sie vielleicht in der Fußnote, dieser Abschnitt fehlt in namhaften alten Handschriften oder irgendwie ähnlich. Wenn Sie eine, ich weiß nicht, in welcher Bibel das so steht, aber das kann man finden. Ja? In der Luther wird es nicht stehen, nehme ich an. Oder vielleicht haben Sie eine Bibel, da steht als Fußnote, spätere Handschriften fügen diesen Text hinzu. Das Problem ist folgendes, das ist eigentlich das Größte, der größte Teil, der größte Unterschied. Das Problem ist so, in den üblichen Handschriften, das sind 99,9%, steht der Text, wie er in unserer Bibel steht. Aber in 0,1%, insgesamt sind es eigentlich drei Handschriften im Markus, es ist also weniger als 0,1%, sind drei Handschriften, der Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus und die Minuskelhandschrift 304. Da fehlt dieser Text. Und warum fehlt der Text? Nun, der Grund ist wahrscheinlich der, dass irgendwann beim Abschreiben bei der Vorlage ein Blatt ausgefallen ist und der, der dann abgeschrieben hat, hat gesehen, hier ist kein Blatt mehr. Es gibt sogar einige, bei einem dieser Kodizes, ich glaube, es ist Sinaiticus oder Vaticanus, ist dann eine halbe Seite ausgelassen oder eineinhalb Seiten freigelassen, weil der Abschreiber wusste, hier fehlt was. Und er hat freigelassen, aber er hatte keinen Text zum Abschreiben, also hat er einfach freigelassen und dann hat er eine übernächste Seite Lukas Kapitel 1 geschrieben. Ja. Das heißt, hier ist die Frage, wo ist denn der Text geblieben, wo ist die Seite, die da hier fehlt? Und da gibt es manche Leute, die denken, die Seite, die ist einfach verloren gegangen. Und deshalb haben wir keinen Text, Markus 16. Aber wir haben 99,99x Handschriften, wo dieser Text drinnen ist. 99,99% der Handschriften. Das heißt, wir haben ganz viele Handschriften, wo der Text so drinnen ist, wie er in unserer Bibel drinnen ist. Es gibt gar keinen Grund anzuzweifeln, dass diese letzten Verse bei Markus, dass die nicht echt sein sollten. Außerdem gibt es alte Übersetzungen ins Lateinische, die haben wir aus dem 3. Jahrhundert und vielleicht sogar aus dem 2., ich habe jetzt nicht auswendig, aber es gibt ganz, ganz alte Übersetzungen, die haben diesen Text auch genauso drinnen. Zum Beispiel, ich kann Ihnen das sagen hier, Papias um das Jahrhundert nach Christus und Justin der Märtyrer zitieren den letzten Vers dieses Abschnittes, also kannten sie diesen Abschnitt. Oder im Jahr Irenäus im Jahr 180 zitiert Vers 19, also kannte er den Abschnitt. Also aus dem 2. Jahrhundert haben wir und auch andere Zitate und alte Übersetzungen, die zitieren aus diesem Text, also das heißt, der Text war vorhanden. Nur bei dem Codex Sinaiticus und beim Codex Vaticanus fehlt er und bei dieser Minuskelhandschrift, Nummer 304. Das heißt gar nichts. Ja? Das heißt nur, dass hier aus irgendeinem Grund was verloren ging bei dieser Handschrift. Aber es gab noch genug andere Abschriften. Das heißt, das Problem ist gar nicht so groß, es wird oft mehr daraus gemacht, als wirklich da ist. Das Problem ist nicht so schlimm. Man kann vertrauen, dass die Mehrzahl der Handschriften, die wir haben, bestätigt den Text, so wie wir ihn haben. Und Gott hat uns genügend überlassen, sodass wir also den richtigen Text sehr wohl vor uns haben können. Wir müssen nur diese Sachen sammeln und daraus den griechischen Text herstellen bzw. übersetzen. Also das ist die heftig umstrittene Frage. Und um es Ihnen jetzt nochmals zu sagen, der Mehrheitstext oder Textus Receptus, nach dieser Vorlage haben Sie die Luther 1912, die Luther 2009, die Schlachter 2000 plus X, ja, seit 2000 gibt es die Schlachter, die revidierte Schlachter, dann die Janssen-Übersetzung und die King James Version im Englischen zum Beispiel und noch andere. Das sind jetzt mal die französische Louis Segond-Version. Also es gibt genügend solche Übersetzungen auch heute noch, die genau auf diesen Textus Receptus oder Mehrheitstext fußen. Die anderen, die Elberfelder, revidierte Elberfelder, die fußt auf diesen Nestle-Aland-Text oder die anderen moderneren Übersetzungen, auch die Hermann-Menge-Übersetzung, die Zürcher-Übersetzung und sonstige. Ich kann Ihnen das gleich zeigen. Aber ich sage Ihnen eines, der Kampf ist es nicht wert. Es ist nicht wert. Denn Sie können Ihrer Bibel vertrauen, ob Sie eine Elberfelder haben oder ob Sie eine Luther 2009 haben. Sie können Ihrer Bibel vertrauen. Und wenn einmal bei Ihnen steht in der Fußnote, ältere Handschriften fügen hinzu, dann streichen Sie das einfach durch und schreiben hin, ältere Handschriften haben folgenden Text. Denn dass Sie hinzugefügt haben, das wissen wir gar nicht. Denn vielleicht sind die älteren Handschriften die ursprünglichen und die jüngeren, die jüngeren Handschriften, die ursprünglichen, und die älteren, die schlechteren. Ja? Das ist immer möglich, dass eine ältere Handschrift auch die schlechtere Handschrift sein kann. Die wurde auf die Seite gestellt, irgendwo vergraben oder ich weiß nicht, irgendwo weggetan und dann wird sie gefunden. Und man meint, das ist jetzt, weil sie gefunden wird, das ist eine gute Handschrift. Das ist noch, heißt noch gar nicht, dass sie eine gute Handschrift ist. Das kann sein, dass sie gut ist, es kann aber auch sein, dass sie schlecht ist. Zum Beispiel gibt es zwei ganz alte Handschriften. Der eine heißt Codex Sinaiticus und der andere heißt Codex Vaticanus. Die kommen beide aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, etwa aus dem Jahr 325. Die haben untereinander in den Evangelien 3000 Unterschiede. Und zwar solche Unterschiede, die sich in der Übersetzung auswirken. Das heißt, wenn man die beiden alten Handschriften nebeneinander stellt und überprüft, merkt man 3000 Unterschiede, namhafte Unterschiede. Das heißt, dann können nicht beide gut sein. Dann ist mindestens eine schlecht. Das hat man oft vergessen, dass alte Handschriften auch schlechte Handschriften sein können. So viel. Also, Sie müssen hier nicht große Angst haben, dass Sie eine falsche Bibel in der Hand haben. Viel, viel wichtiger ist Folgende, was jetzt kommt. Wie spät haben wir? Ich habe keine Uhr. 20, haben wir noch eine Zeit ein bisschen? Gut. Also, bitte. Ah, da oben ist die Uhr. Danke. Wunderbar. Also, was jetzt kommt, ist viel, viel wichtiger. Die Frage, sind die Übersetzungen, die wir haben, gut ins Deutsche übersetzt? Das sollte uns wirklich beschäftigen. Und da achten Sie bitte, es gibt zwei Arten. Es gibt eine Art, die Art von Übersetzung, die heißt wörtliche, man nennt das wissenschaftlich formal-äquivalente Übersetzungen. Das heißt, ein Wort wird mit einem Wort übersetzt. Das Wort Buße oder auf Griechisch Metanoia, wird immer mit Buße übersetzt oder fast immer, wenn es nur möglich ist. Ja? Also meistens in 99,9%, ja? Wird das mit dem 1:1 übersetzt. Das Wort Glaube, Pistis, wird mit Glaube übersetzt oder mit Treue, weil das Wort beides heißen kann, Glaube und Treue, aber mit nichts anderem. Ja? Formal äquivalente wörtliche Übersetzungen. Die sind manchmal schwieriger zu lesen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Luther-Übersetzung. Sie lesen die Luther und dann denken Sie, was ich verstehe das nicht. Und dann lesen Sie eine Hoffnung für alle. Ach, jetzt verstehe ich's. Ob das aber richtig ist, was Hoffnung für alle steht, das lassen wir noch mit Fragezeichen stehen. Es ist schwieriger, es ist nicht immer alles sofort verständlich, aber das sollte uns eigentlich nicht stören. Schwieriger heißt nicht schlechter. Schwieriger heißt nur, dass ich noch etwas lernen muss. Dann, diese wörtlichen Übersetzungen sind konkordant, das heißt, ein gleicher griechischer Begriff wird mit einem gleichen deutschen Begriff übersetzt, wie ich vorher schon erklärt habe. Metanoia wird mit Buße übersetzt, Pistis wird mit Glaube oder Treue übersetzt. Und man weiß es, aha, ich kann darauf sicher gehen, wenn ich nach dem Wort Buße suche, dann brauche ich nur im Deutschen Buße suchen und ich finde fast alle Stellen, wo im Griechischen auch Buße steht, Metanoia steht, ja. Also das ist der große, große Vorteil, wenn man wörtliche Übersetzungen hat. Außerdem, diese wörtlichen Übersetzungen regen einen an, den Text öfters zu lesen und mehr nachzudenken. Denn gerade das, dazu werden wir ja aufgefordert in der Heiligen Schrift, dass wir über den Text nachdenken und oft und noch einmal lesen und noch einmal lesen. Wissen Sie, ein Bruder hat mir gesagt, ich habe gefragt, oder die Frage war die, was soll ich machen, wenn ich beim Bibellesen auf einen Text stoße, den ich nicht verstehe? Da hat er gesagt, noch einmal lesen. Ja, und was, wenn ich jetzt ihn noch einmal gelesen habe und immer noch nicht verstehe? Noch einmal lesen. Ja, und wenn ich ihn immer noch nicht verstehe? Noch einmal lesen. Da sage ich, aber darf ich noch einmal fragen, was ist, wenn ich jetzt noch nicht verstehe? Dann sagt er, dann alles andere lesen, was in der Bibel steht. Und wenn Sie alles andere fertig gelesen haben, was in der Bibel steht, dann kommen Sie nochmal zurück zu dem Vers und lesen ihn noch einmal. So geht es beim Bibellesen. Und Sie werden staunen, wie gut Sie den Text mehr, wie gut Sie die Texte mehr und mehr verstehen werden. Die andere Art von Übersetzung ist die sinngemäße Übersetzung. Man nennt das die funktional äquivalente Übersetzungen. Das sind Übersetzungen, die wir übersetzen nicht wortwörtlich, was da steht im Griechischen, sondern die lesen den griechischen Text, dann überlegen sie, wie könnte man das mit einem einfachen Satz sagen, was hier der griechische Text sagt. Und dann sagen sie das mit eigenen Worten, was der griechische Text sagt oder was sie meinen, dass der griechische Text sagt, und schreiben das hin. Das nennt man sinngemäß. Und dann ist es natürlich leichter verständlich für den Leser. Aber man darf nicht vergessen, es geht immer zuerst durch den Kopf des Übersetzers, was er meint, dass die Worte bedeuten. Und wie er das deutet, auslegt, erklärt, so kommt es dann in die Bibelübersetzung. Ich sage schon fast Bibelübertragung hinein, denn es ist nicht eine strenge Übersetzung. Nun, das ist etwas gefährlich, denn bei einem normalen Dokument mag das sein, dass das nicht so viel ausmacht, aber bei der Bibel, wo das Gottes Wort ist, kann das sehr gefährlich sein, weil das Denken des Übersetzers ist nicht inspiriert. Es geht also alles durch seinen Kopf und er verwendet eigene Worte, zwei Dinge. Er muss es mit seinem Kopf verstehen und er muss es mit seinem Code in seine Sprache so übertragen, wie er meint, dass das, was er jetzt gelesen hat, wie man das erklären könnte. Er macht praktisch eine kurze Auslegung oder Erklärung, muss ich sagen, eine Erklärung des Textes. Da werden Vorentscheidungen getroffen, manchmal sehr einseitig und kann auch tendenziös sein, das heißt, es kann auch etwas Falsches sein oder in eine gewisse Tendenz gehen, wo der ursprüngliche Text gar nicht hin will. Oft sind solche Übersetzungen nicht genau und ganz sicher sind sie nicht konkordant. Das heißt, das gleiche Wort Buße wird nicht mit Buße übersetzt. Metanoia wird übersetzt mit irgendwas. Ja. Einmal mit umwenden und sich umkehren und die Gesinnung ändern oder irgendwie. Ja. Zu ganz gründlichen Bibelforschen sind solche Übersetzungen nicht gut geeignet. Denn man kann ja nicht wirklich Bibel forschen. Wenn man Bibel forschen will, dann will man der Sache auf den Grund gehen, was hat Gott wirklich gesagt? Ich möchte genau das herausfinden, was Gott gesagt hat. Bitte vergessen wir nicht, die Bibel ist ein Dokument und mit Dokumenten muss man penibel umgehen. Das ist auch so, wenn man zum Beispiel, wir hatten Kinder adoptiert und dann mussten wir ein rumänisches Geburtsdokument übersetzen lassen, aber nicht von irgendjemandem, der Rumänisch kann. Nein, nicht von irgendjemandem. Da muss man zu einem beglaubigten Notar gehen, der bestätigt ist, dass er übersetzen darf. Und dann hat er das Wort für Wort übersetzt. Und dann wurde das nochmal beglaubigt und ein Stempel drauf. Und dann galt dieses Dokument als richtig übersetzt. Da muss man natürlich viel Geld bezahlen. Aber dann weiß man, dieses Dokument ist genau übersetzt und zwar genau so, wie es im Rumänischen hieß, so heißt es jetzt im Deutschen. Da ist jedes Wort wichtig bei Dokumenten. Und in der Bibel ist es auch so. Die Bibel ist ein göttliches Dokument, das ist noch viel, viel wertvoller als irgendwelche menschliche Dokumente. Da muss man haargenau vorgehen. Deshalb sind diese sinngemäßen Übersetzungen eine Gefahr. Nun, ich zeige Ihnen jetzt ein paar Übersetzungen, die mehr wörtlich sind. Das heißt, die sich wirklich bemüht haben, Wort für Wort zu übersetzen. Da ist allem voran die Elberfelder Übersetzung. Die Elberfelder Übersetzung ist eine Übersetzung, die ist möglichst wörtlich aus dem Grundtext übersetzt. Also wenn Sie eine genaue Bibel wollen, dann müssen Sie zur Elberfelder Übersetzung greifen. Die alte Elberfelder, das war die aus 1905, es gibt auch eine aus 1871, dann 1905 und dann 2003 wurde die revidiert. Das ist die sogenannte alte Elberfelder. Dann gibt es die revidierte oder neue Elberfelder. Die neueste Revision ist aus dem Jahr 2006, die andere ist aus dem Jahr 1986. gab es noch irgendwelche Revisionen dazwischen vielleicht. Aber die neueste Ausgabe ist aus 2006. Ich habe sie in meinem Computer und ich habe sie gut verglichen. Ich kenne ja die Elberfelder, ich bin ja aufgewachsen und ich habe lange Zeit mit der Elberfelder gearbeitet. Und da habe ich sie verglichen und ich habe festgestellt, dass die Elberfelder 2006 im Alten Testament, die haben so viel verbessert von der Alten. Die haben so gut gearbeitet. Ich hatte die von 1984 oder 86, ja, 1986 und 2006. Und ich habe die beiden verglichen. Und ich merke, ich stelle fest, die 2006er ist noch genauer, noch mehr bemüht, auf den hebräischen Wortlaut einzugehen. Also ich habe sehr große Hochachtung vor den Übersetzern, weil ich etwas weiß von Übersetzen, weil ich 11 Jahre das auch gemacht habe. Die Schlachter 1951, die wurde revidiert in der revidierte Schlachter 2000. Auch hier haben sich die Übersetzer sehr bemüht, den Text möglichst zu verbessern, den Schlachtertext von 1951 genauer zu machen. Eine einzige Stelle ist mir aufgefallen, es gibt einige Stellen, aber eine ist mir sehr bitter aufgefallen im Alten Testament. Das war die Stelle Daniel 9, Vers 25. Da habe ich gesagt, wieso haben die dort ein Komma gemacht, wo der Punkt hingehört? Oder nur ein Und haben sie geschrieben, wo der Punkt hingehört. Die haben den Satz, also dort, wo eigentlich ein Punkt hingehört, haben sie einfach ein Und geschrieben. Und weiter, also ein gar kein Komma, Semikolon, nichts, sondern einfach weitergeschrieben. Und damit haben sie den Text dort ganz, ganz schwierig gemacht zum Verstehen. Hätten sie den Punkt gesetzt wie die revidierte Elberfelder, dann wäre alles sehr einfach gewesen. Na gut, aber wir sind ja jetzt nicht im Daniel. Wir sind bei den Bibelübersetzungen. Das Janssen Neue Testament, nun hier bin ich natürlich befangen. Man nennt das Befangenheit. Wenn man selber mitgearbeitet hat, darf man ja nicht zu positiv reden. Aber sie müssen sich selber überzeugen. Janssen hat sich sehr bemüht, in dem Neuen Testament eine möglichst wortgetreue Übersetzung zu schaffen. Inzwischen kamen die Psalmen, die Sprüche dazu. 2009 ist die zweite Auflage, 2016 die dritte Auflage, die noch nicht da ist, denn wir haben noch nicht 2016. Buber ist diese berühmte Übersetzung eines jüdischgläubigen Menschen, jüdischgläubig, nicht christlichgläubig, jüdischgläubigen Menschen, der ganz hohe Achtung hat vor dem Alten Testament, aber leider gibt es die nur in 5 Bänden. Also das kauft man sich nicht. Aber wenn Sie es elektronisch haben wollen, ich habe es im Computer und das ist dann sehr gut zu arbeiten. Buber, aber nur das Alte Testament. Wissen Sie was? Der kann Deutsch. Der Mann kann Deutsch. Ich habe die Buber gelesen und ich denke mir, das kann nicht sein. Das ist kein deutsches Wort. Dann habe ich nachgeschlagen. Duden, es ist ein deutsches Wort. Aber du kennst es nicht. Du bist derjenige, der nicht Deutsch kann. Der kann Deutsch. Wissen Sie, die wenigsten Leute können Deutsch. Die wenigsten Deutschen können Deutsch. Glauben Sie mir das. Die können ein bisschen Neudeutsch, ja, cool zum Beispiel. Ja. Aber das, was echte deutsche Sprache ist, können die wenigsten Leute. Das Deutsche hat so einen großen Wortschatz, wir haben keine Ahnung, was die Deutschen für ein Vorrecht haben mit ihrer deutschen Sprache. Die wenigsten Deutschen können deutsche Grammatik. Einige haben es in der Schule gepaukt bekommen, eingetrichtert. Viele haben es vergessen, aber wenige können das noch. Wir brauchen wieder Menschen, die Deutsch sprechen in unserem Land. Die Ausländer werden immer mehr und das Deutsche wird verloren gehen, mehr und mehr. Bitte bemühen Sie sich, Deutsch zu lernen. Und wenn Sie sagen, Sie verstehen Ihre Bibel nicht, wissen Sie, warum Sie sie nicht verstehen? Ich brauche keine Antwort geben. Pfleiderer ist leider nicht fertig geworden, der ist zu früh gestorben, aber ich habe seine Übersetzung im Computer. Er kam mit dem Alten Testament nicht fertig, das Neue Testament ist ausgezeichnet. Auch das Alte Testament, was von ihm erhalten ist, kann man nur elektronisch bekommen wahrscheinlich. Die konkordante Übersetzung, das ist auch eine sehr gute wortwörtliche Übersetzung. Die interlinear, das ist eine, die ist versucht, Wort für Wort dem griechischen Text entlang zu übersetzen, ist ein bisschen mühsam zum Lesen. Die dabar, die ist fast gar nicht zu lesen, die ist zwar wortwörtlich, aber der Mann hat wirklich neue Wörter erschaffen. Der ist nicht wie Buber. Buber konnte Deutsch. Der hat neue Wörter erschaffen. Die kann ich nicht so groß empfehlen. Aber sie ist eine wörtliche Übersetzung. Das Münchner NT kann ich empfehlen. Ist von einem Professor in München, der mit seinen Studenten das Neue Testament übersetzt hat, mit griechischen Studenten. Das Abraham Meister Neue Testament ist ein Schweizer, kommt aus der Schweiz. Zum Teil auch die Luther und die Zürcher gehören zu den mehr wörtlichen Übersetzungen. Auch diese. Also wenn Sie eine Lutherbibel haben, sie gehört eher zu den wörtlichen. Sie ist nicht so gut wie die Elberfelder. Die Elberfelder steht eindeutig an erster Stelle. Aber sie ist dennoch durchaus brauchbar. Was hier unterstrichen ist, die kann ich wirklich empfehlen. Also Elberfelder, Schlachter, Janssen, Buber, Pfleiderer. Buber nur im Alten Testament, da gibt es kein Neues Testament. Wenn Sie Englisch können, dann dürfen Sie zu Young's Literal greifen. Young's Literal ist die beste englische Übersetzung, die ich gefunden habe. Darby ist auch nicht schlecht übrigens. Darby's Translation. Darby war ein ausgezeichneter Übersetzer. Er hat von Griechischen ins Englische übersetzt. Und auch die, das ist die übrigens, die ist verwandt mit der alten Elberfelder Übersetzung. New American Standard Version und zum Teil auch die berühmte, bekannte King James Version. Kann man alle empfehlen, vor allem aber Young's Literal. Die sinngemäßen Übersetzungen oder vielleicht sollte man sagen Übertragungen. Nun, die beste von den sinngemäßen, die gelungenste ist wohl die neue Genfer Übersetzung. Ich kenne den Bruder selber persönlich, der das gemacht hat. Hat sich sehr bemüht. Ich glaube, er war etwa 15 Jahre lang dran. Er wollte aber nicht eine wortwörtliche Übersetzung. Er sagte, ich will eine Übertragung, eine sinngemäße Übersetzung. Eigentlich ist es ein Kommentar. Ist eigentlich ein Kommentar zur Bibel, was er hier gemacht hat und gar nicht so schlecht gelungen. Also Sie dürfen schon dazu greifen, aber wenn Sie es brauchen zum Bibelstudium, nein, zum Bibelstudium geht es nicht. Als Zweitbibel ja, zum Bibelstudium nicht, als Erstbibel nicht. Als Erstbibel müssen Sie unbedingt eine wortwörtliche haben. Schlachter oder Elberfelder oder eine von den anderen. Aber bitte nicht als Erstbibel so eine moderne, sinngemäße Übertragung. Die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden, den ich ja auch kenne, auch sie ist gut, hat sich sehr bemüht. Das ist nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament. Bei der neuen Genfer Übersetzung gibt es nur das Neue Testament und die Psalmen, so viel ich richtig informiert bin. Also neue evangelistische Übersetzung. Ich habe alle diese Übersetzungen in meinem Computerprogramm und kann sie untereinander vergleichen. Und Karl-Heinz van Heiden hat hier gute Arbeit geleistet. Auch ähnlich wie Bruder Simank. Andreas Simank ist der Übersetzer von der neuen Genfer Übersetzung. Dann die Einheitsübersetzung ist auch noch durchaus vertretbar, obwohl ich da meine Bedenken habe. Das ist die katholische Einheitsübersetzung. Aber hier hat auch ein bekannter Mann mitgearbeitet, den ich kenne. Der hat sich jedenfalls eingebracht, hat er sich, ein Griechisch-Experte, Bruder von Siebenthal aus Gießen. Nicht verwenden sollten Sie die Neues Leben-Übersetzung, die Brunz-Übersetzung, die Zink-Übersetzung. Nicht verwenden, gar nicht verwenden, bitte nicht, sollten Sie die Gute Nachricht und die Hoffnung für alle. Das sind modernere Übersetzungen, die schlecht übersetzt sind. Die Neues Leben ist die beste von diesen schlechten, aber ist immer noch schlecht. Verwenden Sie sie nicht, es ist nicht nötig, es ist die Mühe nicht wert. Entschuldigung, dass ich so offen rede, aber wir müssen auch offen sein miteinander. Eher dazwischen liegt die Hermann-Menge-Übersetzung, die aber eine ausgezeichnete Übersetzung ist, aber sie ist nicht wörtlich. Das ist so schade, dachte ich mir. Menge war der beste Griechischkenner seiner Zeit. im Anfang, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und als er 1949 war seine Übersetzung fertig. Er kam zum Glauben beim Bibelübersetzen. Zuerst ungläubig begonnen und gläubig aufgehört. So schön. Und als er gläubig wurde, hat er es nochmal begonnen zu übersetzen, also zu revidieren. Hermann Menge also gut, aber leider nicht wortwörtlich. So schade. Können Sie gerne dazu greifen, aber bitte dann als Zweitübersetzung. Also von all diesen, die hier auf diesem Folie sind, kann ich die Hermann Menge am meisten empfehlen, wenn Sie die als Zweitbibel lesen möchten. Zur Hoffnung für alle, ich möchte Ihnen einige Beweise bringen, warum ich so negativ rede über die Hoffnung für alle. Schauen Sie, überzeugen Sie sich selber. Es gibt so viele Beispiele, ich gebe nur ein paar. In Lukas 5, Vers 12, statt zur Buße rufen, sagt die Hoffnung für alle, in die Gemeinschaft mit Gott rufen. Wo ist denn die Buße geblieben? Braucht man keine Buße mehr? Das ist zu wenig, in die Gemeinschaft mit Gott rufen, wenn der Herr sagt, zur Buße rufen. Buße heißt nämlich Umkehr. Dann hätten sie wenigstens schreiben können, zur Umkehr rufen. Lukas 5, Vers 17, statt lehren, heißt es Gottes Botschaft erklären. Wieso denn? Warum ein anderes Wort verwenden? Verstehen die deutschen Menschen nicht, was lehren heißt? Man hätte einfach lehren übersetzen sollen, so wie der Text sagt. Ist gar nicht nötig, irgendetwas da was anderes zu schreiben. Apostelgeschichte 10, Vers 35, statt Gott fürchten, übersetzen sie an Gott glauben. Was geht verloren? Die Gottesfurcht. Das haben wir heute. Die Gottesfurcht geht verloren. Deshalb streicht man solche Begriffe. Aber das muss erhalten bleiben, denn Gott ist zu fürchten, Geschwister. Nicht Angst, sondern Furcht. Angst hat zu tun mit Unsicherheit, mit Dunkelheit. Furcht hat zu tun mit Ehrfurcht, mit riesengroßem Respekt, aber auch mit Strafe. Haben Sie gestrichen. Undeutlich übersetzt, zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, Vers 46, anstatt, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen, übersetzen jene, denn sie hörten den Menschen Gott in einer Weise anbeten und loben, wie sie selbst es zu Pfingsten erlebt hatten. Da haben sie überhaupt nichts mit dem griechischen Text zu tun. Die haben fantasiert, einfach irgendwas hingeschrieben, hat nichts zu tun mit dem griechischen Text. Das Wort Pfingsten steht gar nicht im griechischen Text an dieser Stelle. Erster Korinther 1, Vers 4, statt Gnade sagen sie das unverdiente Geschenk. Nun sagen sie, das ist ja schön. Klar ist es schön, aber das Wort Gnade würde dann gestrichen werden aus dem christlichen Wortschatz. Und das Wort Gnade ist so schön, das muss erhalten bleiben. Wenn das Wort Gnade aus den Bibelübersetzungen verschwindet, nur weil die Menschen nicht wissen, was Gnade heißt, dann ist das ein ganz großer Jammer. Epheser 3, Vers 8, statt Heilige heißen sie einfach Christen. Und so verliert man einen ganz wichtigen Titel für die Gläubigen. Sie sind Heilige und das spornt an, auch so zu leben. Jetzt sind sie nur noch Christen. Früher waren sie heilig. Kolosser 3, Vers 12, statt Heilige, Kinder, die zu ihm gehören. Das Heilig verschwindet, ist ungemütlich. Sinnentstellende Aussagen, statt sie wird aber bewahrt, die Frau wird bewahrt und gerettet werden im Gebären oder durch das Kindgebären hindurch, heißt es bei Hoffnung für alle, eine Frau soll Kinder zur Welt bringen, dann wird sie gerettet. Das sagt der Text gar nicht. Das ist eine Deutung des Auslegers oder des Übersetzers, was er meinte, dass der Text sagt, stimmt übrigens auch gar nicht. Die Frauen werden nämlich nicht dadurch gerettet, dass sie Kinder auf die Welt bringen. Das ist eine Falschaussage, was hier steht. Und die Menschen lesen das als Gottes Wort. Weiter. Eine Auslassung. In Lukas 17, Vers 10 heißt es, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. In Hoffnung für alle heißt es, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur getan, was uns aufgetragen war. Das Wort unnütz wird gestrichen. Es wäre aber hier wichtig. Falsche Lehre. In 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, denn auch in einem Geist wurden wir alle in einen Leib getauft. Seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir wurden alle in einen Geist getränkt. So bei Janssen oder auch Elberfelder. Und hier bei Hoffnung für alle, denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Der Text sagt nichts von Erfüllung. Der Text sagt nichts von Eingliederung in den Leib. Nichts. Und schon gar nicht durch die Taufe. Drei Irrlehren in einem Vers. Vorsicht bei Bibeln mit Erläuterungen. Vielleicht haben Sie eine John MacArthur-Bibel oder eine Scofield-Bibel. Bitte passen Sie auf. Bibeln liest man normalerweise als Gottes Wort. Und es sollte in Gottes Wort nur Gottes Wort stehen, nicht Menschenwort. Das heißt, wir sollten Bibeln haben ohne Erklärungen. Wenn Sie Erklärungen haben wollen, dann können Sie sich Kommentare kaufen. Aber eine Bibel mit Erklärung, die verführt dahin, dass man genau das auch als Gottes Wort annimmt, was dieser Übersetzer oder sonstige Kommentator hier meint dazu. Erläuterungen werden leicht dem Bibeltext gleichgestellt. Sie fördern die Faulheit im Denken. Das ist so. Wenn schon gleich die Erläuterung dabei steht, brauche ich nicht mehr denken. Wenn ich aber keine Erklärung habe, dann muss ich nachdenken. Und oft ist das Nachdenken des einfachen Christen kommt zu besseren Ergebnissen als das, was der Theologe im Kommentar schreibt. Mir ist es oft so gegangen, nicht mir, sondern anderen ist es so gegangen. Sie haben nachgedacht über den Text und dann höre ich, was ein Bruder Wertvolles aufgrund dieses Textes sagt. Und dann lese ich Kommentare und sage, ach, nichts. Was der Bruder gesagt hat, war treffend, wertvoll. Wir dürfen uns nicht zu stark verleiten lassen durch Erklärungen, die im Bibeltext drinnen stehen. Zum Schluss noch, wenn Sie interessiert sind an elektronischen Bibelprogrammen, einige wollen ja die Bibel elektronisch studieren, ich kann empfehlen, da gibt es die Online-Bibel, die ist kostenlos, jedenfalls die Grundmodule sind kostenlos und reichhaltig. Da gibt es die My Bible, die ist auch kostenlos, sind sehr viele Übersetzungen und eine große Hilfe. Da gibt es die Clever, die ist sehr günstig zu haben, ganz günstig und mit viel Literatur von der Brüderbewegung, wenn Sie gerne Brüderbewegung lesen. Allerdings, bitte seien Sie ein bisschen kritisch, ist nicht alles inspiriert, was die Brüderbewegung schreibt. Stuttgarter elektronische Studienbibel ist die wissenschaftliche Ausgabe, sehr teuer, wissenschaftlich, aber gut. Im Englischen, wenn Sie Englisch möchten, The Word, kostenlos und sehr reichhaltig. eSort, kostenlos und sehr reichhaltig. Tenach ist für Forschung. Wer sich interessiert für Forschung, kann hier die Tenach sich runterladen. Und BibleWorks, das habe ich, ist teuer, kostet Ihnen mehr als 300 Euro wahrscheinlich, aber ist wissenschaftlich, hat sogar viele deutsche Module und ist meines Erachtens die beste. Ja, es gibt noch die Accordance, die ist auch sehr teuer und sehr, sehr gut. Also wenn Sie gerne am Computer so eine Bibel haben wollen, aber man muss dazu sagen, passen Sie auf, man kann das Bibelstudium nicht ersetzen mit Computer. Wir sind Menschen, die sind gebaut für Arbeiten mit unseren fünf Sinnen. Wir brauchen das Rascheln der Blätter. Wir brauchen die Farben, mit denen wir unterstreichen. Wir brauchen das Riechen des Blattes. Das merken Sie jetzt nicht, aber Ihre Bibel riecht auch. Die riecht nach Ihnen irgendwie, wenn Sie viel drinnen sind mit der Nase. Und wir brauchen das. Und Sie wissen genau, das steht links oben und rechts unten im Computer. Das ist einmal da und einmal dort. Das ist ja immer anders. Aber wir können nicht umhin, uns eine Bibel aus Papier zu besorgen. Und die kann man übrigens, ich habe mir immer gedacht früher, die Handy-Bibeln, man kann ja im Handy eine Bibel haben. Und dann nimmt man das Handy mit Wissen Sie, was ich festgestellt habe? Mein Handy, das ich mit mir dabei habe, ist schwerer als die kleine Gideon-Bibel, die ich sonst dabei hätte. Also eigentlich ist es besser, ich nehme die Gideon-Bibel als ein Handy mit. Da trage ich nicht so schwer und sogar die Gideon-Bibel ist ein bisschen kleiner als Handy. Also nehmen Sie lieber eine Gideon-Bibel, können Sie im Zug genauso lesen, statt mit der Handy-Bibel. Ja. Handy-Bibel, das prägt sich nicht so gut ein. Aber wenn Sie so eine kleine haben, etwas Handliches in der Hand haben, das hat Hand und Fuß und das bleibt Ihnen viel besser erhalten. Damit wollen wir schließen, wir sind schon über der Zeit. Wenn Fragen sind, bitte bis morgen, wir haben ja morgen noch einmal, wollen wir uns noch Zeit nehmen, möchte ich vor allem auf Fragen eingehen, die Sie haben. Bitte schreiben Sie es auf ein kurzes Blatt und geben Sie es raus oder in den Korb, dann kann ich morgen darauf eingehen. Wir wollen aufstehen zum Gebet und einige von Ihnen beten und ich schließe ab.